Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 4. Oktober 2009. Das Thema der Predigt lautet Geduld, ein Kennzeichen F. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Was ist der Unterschied zwischen den Erntedankfesten, wie sie rund um den Globus schon immer zu allen Zeiten gehalten und gefeiert werden in den Ernteperioden und zwischen dem Erntedankfest, das wir als christliche Gemeinde feiern? Was ist der Unterschied? Was ist die Differenz zwischen den Erntedankbräuchen in aller Welt und dem, was wir hier auch heute feiern? Für diesen Unterschied möchte ich uns heute Morgen neu sensibilisieren. Es ist der Unterschied, dass sonst, man sagt, Saat und Ernte, Frost und Hitze, alles jedes Jahr, es geht immer so weiter. Der christliche Glaube sagt, der biblische Glaube sagt, verrechne dich nicht. Für dein Leben gibt es einen Plan. Und Gott fragt nach, wie du Jahr um Jahr verstreichen lässt. Und um einen kleinen Aspekt dieses Themas soll es heute gehen. Roland. Der Roland hat vor etwa 5 Jahren auf einer Freizeit den Entschluss gefasst, künftig lebe ich ganz nach Gottes Willen. Zurück in seiner Gemeinde schloss er sich einem Hauskreis an, dann ging er auch noch in den Bläserchor und als er sich förmlich in die Gemeinde aufnehmen ließ, war alles happy. Nach etwa 2 Jahren merkten seine Freunde, naja, der Johannes kommt etwas seltener. Seinen Verantwortlichkeiten ließ er nach. Immer öfter fragte man, so ganz intuitiv, wo ist eigentlich der Roland? Wo ist der Roland? Und irgendwann war klar, der Roland hat sich anders orientiert. Und wieder einmal stand die Gemeinde vor der Frage, wie gehen wir damit um, wenn einer dazugehört, sich das aber durch sein Leben nirgendwo mehr zeigt. Diese Frage beschäftigt die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes zu allen Zeiten. Wie begegnen wir denen, die sich von Gott abwenden, die sich einmal dazu verpflichtet haben? Sind wir ihnen weiter verpflichtet? Wenn ja, wie? Das sind Kardinalfragen. Und sie bestimmen die Atmosphäre in einer Gemeinde ganz, ganz klar. Man spricht vielleicht nicht darüber, aber ein Blinder spürt's und sieht's mit dem Krückstock. Die Bibel gibt uns auf diese Fragen erstaunlicherweise ganz klare Antworten. Eine Antwort findet sich in der Erntegeschichte, die Jesus in dem Gleichnis vom sogenannten unfruchtbaren Feigenbaum erzählt. Und diese Erntegeschichte möchte ich mit uns heute bedenken und jetzt zunächst einmal lesen. Lukas 13, die Verse 6 bis 9. Jesus erzählt, es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Hau ihn ab. Was hindert er das Land? Der Weingärtner aber sprach und antwortete, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis dass ich um ihn grabe und ihn dünge, ob er doch noch wollte Frucht bringen. Wenn nicht, dann hau ihn ab. Für was steht das F in unserem Namen, Kennzeichen F? Für die, die hier nicht so oft sind, Kennzeichen F ist der Name für ein Jugendprojekt und für unseren Förderverein. Die meisten kennen die Antwort, F steht für Fisch. Und Fisch ist, sagen wir mal, ein Bild oder eine Abkürzung, ein Geheimname für die Gemeinde Jesu, für Gottes Volk. für das neue Volk Gottes. Wie das Leben in der Gemeinde funktioniert, zeigt Jesus in Beispielgeschichten. Durch diese sogenannten Gleichnisse erklärt Jesus im Grunde genommen so den Stallgeruch des Reiches Gottes, die Kultur, die unter uns herrschen soll. In den Gleichnissen lehrt er sozusagen die Kennzeichen Fs der Gemeinde. Mit dem Gleichnis vom sogenannten unfruchtbaren Feigenbaum sagt er, der Weinberg ist Gottes Welt. Gott ist der Weingutsbesitzer. Dieser pflanzt einen besonderen Baum in den Garten, einen Feigenbaum. Der ist Gottes Volk. Nun kommt der Weinbergbesitzer, um zu ernten. Aber dieser Feigenbaum hat keine Früchte. Der unfruchtbare Feigenbaum meint Menschen, die Gott zu seinem Volk berufen hat, die diesen Ruf aber unbeachtet lassen. Und im weiteren Verlauf der Geschichte geht es um Geduld mit diesen Gerufenen, aber auch um die Grenze der Geduld. Und weil dieses Thema auch für uns sehr aktuell ist, soll es heute um Geduld gehen. Und was Jesus durch dieses Gleichnis uns sagen möchte. Thema Geduld, ein Kennzeichen F. Das erste, was ich Jesus durch dieses Gleichnis sagen höre, ist, wirke in der Geduld Gottes. Wirke in der Geduld Gottes. An den vergangenen Sonntagen hatten wir ja so einen Crashkurs, wie man Andachten macht. Am Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum trainierten wir, wie man eine Andacht machen kann. Für manche war es ein relativ hartes Gehirnjogging am Sonntagmorgen um 8, als sie gefragt wurden, was ist die Absicht Jesu mit diesem Gleichnis? Warum hat der Lukas aus vielen anderen Dingen ausgerechnet dieses Gleichnis in sein Evangelium aufgenommen? Eine erste Antwort lautete, es geht um die große Geduld Gottes mit den Menschen. Anstrengend wurde es, als ich sagte, das ist noch nicht alles. Denkt schärfer nach. Wer ist denn in dem Gleichnis geduldig? Gott. Für mich selbst war es ein riesen Aha-Erlebnis, als ich sah, nicht Gott. Der Mitarbeiter ist geduldig. Gott sagt, hau ihn ab. Während der Weingärtner dagegen hält, Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Jesus hatte einen Kollegen, mit dem verstand er sich sehr gut. Dieser Kollege hieß Johannes. Und weil auch dieser Johannes ja die Leute so ansprach, wie sie ja im Volk Gottes leben und wie sie nach Gottes Willen leben, eben deswegen stimmte die Chemie zwischen Jesus und dem Johannes dem Täufer. Eben der Johannes, der hatte so die Spezialität, dass er die Leute noch taufte. Eindringlich mahnt dieser Johannes sie zur Umkehr. Er sagt, seht zu, Leute, bringt rechtschaffene Früchte. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehackt. Auch Jesus stellt die Frage nach den Früchten eines Lebens mit Gott. Aber bei Jesus liegt der Akzent nicht auf dem Hau ihn ab. Indem Jesus in seinem Gleichnis den Weinbergarbeiter als geduldig beschreibt, sagt er, Geduld ist ein Kennzeichen F. Geduld ist eine Ordnung des Reiches Gottes. Aber wie kommt Jesus zu dieser Vorstellung? Jesus liest in seiner Bibel, wie Menschen die Erfahrung mit Gott bezeugen, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder er liest das humorvolle Büchlein Jona, den Gott beauftragte, er solle der Stadt Nineveh das Gericht ansagen. Das war Gottes Urteil für die Gottlosigkeit, die dort ins Kraut schoss. Jona freut sich auf den Job, weil er mit seinen, zumindest nach einigen Umwegen, weil er so mit einem richtig handfesten Donnerwetter rechnet. Doch Gott statuiert an dieser Stadt ein Exempel für seine Geduld. All diese Dinge bewirken, dass Jesus als ein Mensch der Bibel in dieser Geduld Gottes an seinem Volk arbeitet. Immer in der Hoffnung, wer weiß, ob er sich nicht doch irgendwann einmal rufen lässt. Momentan warten wir ja wirklich sehnsüchtig auf einen Bauplatz für unser neues Gemeindezentrum. Wir sind eigentlich in den Startlöchern, aber uns fehlt ein Bauplatz. Und dabei merke ich, wie ungeduldig ich bin. Ich wünsche mir, dass es schnell geht. Und wenn sich dann manchmal unvorhergesehen Probleme ergeben, erwische ich mich bei dem Gedanken, am besten wir lassen das Ganze sowieso. Was reißt du dich hier in Strukturen auf? Mensch, guck doch, dass du das alles lässt. So geht es uns ja auch oft im Umgang mit Menschen. Du setzt dich für jemand ein, fühlst mit, leidest mit, hilfst mit. Und du meinst, da müssten sich jetzt Früchte zeigen, möglichst sofort. Und wenn keine Früchte kommen, dann sollen wenigstens eigentlich Konsequenzen folgen. Und wenn beides ausbleibt, die Früchte und das Gericht, dann wirst du verrückt und verstehst Gott und die Welt nicht mehr. Demgegenüber lehrt das Gleichnis, wer Jesus nachfolgt, ist geprägt von der Geduld Gottes. Die Geduld Gottes ist das Kennzeichen F, um das es im Gleichnis geht. Und darum wirke in der Geduld Gottes. Aber wie sieht das aus? Dazu zweitens, nimm dir an Jesus ein Vorbild. Nimm dir Jesus zum Vorbild. Für Lukas, der uns dieses Gleichnis überliefert hat, ist Jesus so der Prototyp für den Weingärtner. Dieser Weingärtner stellt sich furchtlos zwischen den Weingutsbesitzer und sein Hau ihn ab und den unfruchtbaren Feigenbaum. Mit dem Ethos eines Strafverteidigers sagt er zum Besitzer des Weinguts, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihm dünge. Vielleicht trägt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, dann hau ihn ab. Wenn ich mir die Haltung betrachte, das auf mich so wirken lasse, die den Weingärtner kennzeichnet und die wir Geduld nennen, fallen mir drei Dinge auf, die sich im Leben Jesu abbilden. Erstens, Geduld ist Liebe zu den Verlorenen. Das stellen wir uns vor. Es ist Gottesdienst am Heiligen Abend. Wir haben wieder fest vorbereitet. Posaunenchor hat Stille Nacht geübt. Und du gehst von der Garderobe zur Posaunenchorprobe und plötzlich im Foyer steht der Roland vor dir. Seit 2 Jahren war er nicht mehr da. Früher verstandet ihr euch ganz gut, er hat ja im Posaunenchor dann auch angefangen, aber dann hört er auf, aus Zeitgründen, wie er sagte, du hast das ihm nie abgenommen. Hat wahrscheinlich vielleicht auch nicht ganz gestimmt, aber nun steht ihr euch gegenüber. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Also, wenn du sonst nicht kommst, am heiligen Abend brauchst du auch nicht kommen, die Rosinen wegzupicken. Oder denkst du, was hat er wohl in den vergangenen Wochen erlebt, dass er diesen Schritt in die Gemeinde wagt? Er weiß doch, wie gesetzlich wir an vielen Stellen sind. Und während du wartest, bis alles eingerichtet ist, siehst du das Kreuz. Und dann sagst du, Herr Jesus, du weißt, was der Roland heute braucht. Gib mir das Vermögen, ihm so zu begegnen, dass er dir begegnen kann. Amen. In unserem Andachts-Crashkurs sagte ich euch, ein wichtiger Schritt zwischen dem Text und der Andacht, die er dann macht, ist die höhere Besinnung. Die Besinnung stellt euch eure Jungsa-Kinder vor, vor allem die, die euch nicht so liegen. Fühlt, was sie brauchen und habt sie bei einer Vorbereitung wenigstens für einen Augenblick lieb. Geduld ist für Jesus Liebe zu den Verlorenen. Immer wieder berichtet uns die Bibel über Jesus Sätze wie, als das Volk sah, jammerte es ihn, weil ihre Zerstreutheit sah. Zweitens, Geduld ist ganze Hingabe für die Verlorenen. Jesus hatte eine ganz bestimmte Vision von Mitarbeiterschaft im Reich Gottes. Er beschreibt sie einmal so in einem Bild, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein guter Leiter lässt sein Leben für die Schafe. So weit geht für Jesus dieses Düngen und Umgraben, dass er als der wahre Weingärtner aus Liebe zum unfruchtbaren Feigenbaum bereit ist, sein Leben herzugeben. Seine Freunde begreifen nach Ostern, da fällt es ihnen wie Schupp von den Augen, genau darum. Und wegen nichts, aber auch gar nichts anderem, genau darum hat ihn Gott erhöht und über alles andere gesetzt. Eines meiner Lieblingslieder ist ein Leben gegeben für Gott, für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Ihr musstet es schon oft singen, weil es mein Lieblingslied ist. Aber eben darum, seid bereit zu ganzer Hingabe für die Verlorenen im Vertrauen, dass Gott dich hält, wenn du dafür etwas in deinem Leben sterben lassen musst. Gell? Seid bereit, euch für Gott ganz hinzugeben, im Vertrauen, dass Gott euch hält, wenn dafür etwas sehr Liebes in eurem Leben sterben muss. Drittens, Geduld ist Realitätssinn, ohne die Hoffnung zu verlieren. Geduld ist Realitätssinn, ohne die Hoffnung zu verlieren. Die Haltung des Weingärtners im Gleichnis hat ja zwei fast gegensätzliche Pole. Hoffnung, vielleicht bringt doch der Frucht, und hau ihn ab. Lass ihn noch dieses Jahr, wenn aber nicht, dann hau ihn ab. Im Glauben kannst du auf zwei Seiten vom Pferd fallen, aber eigentlich sollen wir reiten. Du kannst angesichts der brutalen Wirklichkeit einer antichristlich eingestellten Welt, die auch unsere Gemeinde angreift, die Hoffnung verlieren und gesetzlich werden. Das ist die eine Seite. Kannst aber auch auf der anderen Seite runterfallen, die brutale Wirklichkeit ausblenden, auch das, was in dir oft nicht in Ordnung ist, den Balken in deinem eigenen Auge übersehen und kannst dich in eine Scheinwelt flüchten. Das ist auch eine Möglichkeit. Jesus zeigt Realitätssinn, ohne die Hoffnung zu verlieren. Es ist dieses Dennoch, an dem sich die Beter der Psalmen festhalten, wenn sie angesichts schwerer Probleme die Hände falten und sagen, dennoch bleib ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Gnaden auf. Geduld ist eine Kombination aus Liebe, Hingabe, Realitätssinn und Hoffnung. Der Apostel Paulus sah darin eine ganz besondere Eigenschaft Jesu. Darum ermutigt er andere. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Geduld Christi. Paulus geht sogar so weit zu sagen, Geduld ist der Schlüssel zur Einheit in der Gemeinde. Er schreibt in seinem letzten Brief auf den letzten Blättern an die Christen in Rom, der Gott aber der Geduld gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Dann fügt er noch dazu, Christus Jesus gemäß. Das heißt, nimm dir an Jesus ein Beispiel. Ein letzter Punkt ist für diese Geduld Jesu wichtig. Und dazu drittens, nimm ernst. Gottes Geduld hat eine Grenze. Nimm ernst, Gottes Geduld hat eine Grenze. Der Weingärtner äußert am Ende des Gleichnisses einen Gedanken, den ich in seiner Brisanz lange so nicht wahrgenommen habe. Er sagt, wenn aber nicht, dann hau ihn ab. Zwei Dinge höre ich hier. Erstens, es gibt eine Grenze der Geduld. Das unterstreicht Jesus ja mit dem ganz bekannten Erntegleichnis vom sogenannten reichen Kornbauer. Dieser Bauer lebt ja, als hätte sein Tun und Lassen keine Konsequenzen, als geht jedes Jahr gleich weiter. Und Jesus sagt, du bist ein Narr, du bist ein Idiot. Als ich in der 11. Klasse war, musste mein Vater ins Krankenhaus zu einer Gallenoperation. Wir gingen von einer Routineoperation aus, das war vielleicht Juni, der Urlaub war gebucht, dann war mein Vater ein Jahr nicht mehr in der Arbeit. Es haben etliche Operationen sind gefolgt. Er war zeitweise völlig aufgegeben von den Ärzten. Wie mein Vater aus dem Krankenhaus kam, änderte er sein Leben an einem ganz bestimmten Punkt. Fortan machte er nicht nur am Frühstück so unsere kleine Familienandacht, sondern zusätzlich für sich eine stille Zeit irgendwann am Tag. Ich weiß noch, wie ich plötzlich gemerkt habe, er schnappt seine grüne Scofield-Bibel und verschwindet, nachdem er von der Arbeit kam, in sein Zimmer, in Schlafzimmer und kam dann irgendwann wieder. Ich habe gemerkt, er macht für sich stille Zeit. Jesus hat nichts gegen dein Arbeiten. Jesus hat nichts gegen Verdienen. Jesus hat nichts gegen Karriere machen. Aber Jesus gibt dir den Tipp, spar parallel auch auf deinem himmlischen Konto an. Denn die Zeit, die Gott dir gibt, ist begrenzt. Spätestens der Tod verewigt die Entscheidungen, die du heute triffst. Zweitens, Gott spricht das Urteil über die Grenze der Geduld. Gott spricht das Urteil über die Grenze der Geduld. Dieser Weingärtner sagt ja nicht, dann hau ich ihn ab, sondern er überlässt dies dem Weingutsbesitzer. Hier höre ich Jesus sprechen, der selbst, wie sie ihn kreuzigten, für seine Mörder betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber fragen jetzt manche völlig zu Recht, muss eine Gemeinschaft nicht auch ab und zu in der Verantwortung für das Ganze über Personen entscheiden? Das ist ja nicht nur eine Frage in der Gemeinde. Das, was Jesus uns hier weitergibt in diesem Gleichnis, das kannst du übertragen in alle Bereiche, in deinen Haushalt, in deinen Beruf, überall. Das sind Grundprinzipien des Lebens. Im Neuen Testament spüren wir, wie die ersten Gemeinden um eine Antwort auf diese Frage rangen. Am Ende hat sich eine Vorgehensweise durchgesetzt, die auch heute der gesunde Menschenverstand einem nahelegt und die man in jedem guten Managerbuch lesen kann. Wenn sich jemand von Gott abkehrt, abstrakt würde man sagen, einfach distanziert von dem eigentlichen Auftrag und gehen wir wieder zurück in die Gemeinde und die Gemeinde gezwungen ist, aus Verantwortung fürs Ganze zu handeln, gibt es 4 Schritte. Erstens, weis ihn im persönlichen Gespräch zurecht. Sein falsches Verhalten hin, bitt ihn, sich zu ändern. Zweitens, wenn das nicht fruchtet, sprecht zu zweit oder zu dritt mit ihm. Wenn sich drittens immer noch nichts ändert, bekommt das einen offiziellen Charakter. Und wenn auch dann keine Früchte zum Vorschein kommen, trennt euch. Vollzieht die Trennung förmlich, die der andere im Herzen da getroffen hat. Ist eigentlich nicht schlimm. Was mir in solchen Situationen hilft und Klarheit gibt, sind 3 Spielregeln, die ich mir versuche aufzuerlegen. Erstens, ich treffe schwierige Entscheidungen über Personen nicht alleine, sondern im Kreis der Menschen, die die Gemeinde dazu beauftragt hat. Zweitens, Gebet. Ich bete allein und wir beten gemeinsam um Klarheit. Und drittens, ich verpflichte mich selbst zu einem, möchte ich mal so sagen, Veto-Mechanismus. Nämlich, das heißt, ich frage Personen in der Gemeindeleitung, die mich auch kritisch begleiten, nach ihrem Eindruck. Und wenn sie sagen, gib ihm noch ein Jahr, dann befolge ich das. Das heißt, wir wollen eine Weile Geduld haben, aber auf Dauer lassen wir es um des ganzen Willen nicht einfach laufen. All das stellt aber kein Urteil über den Menschen dar, denn Gott spricht das Urteil. Das ist so das Szenario, um das die ersten Gemeinden gerungen haben. Auf diese Weise versuchen wir in der Gemeinde auch den dritten schwierigen Aspekt zu beherzigen, den Jesus uns durch dieses Gleichnis lehren möchte. Wie gesagt, kannst du übertragen auf alle anderen Beziehungen, in denen du lebst. In den 80er Jahren habe ich die Obstbaumgrundstücke unserer Familie gepflegt. Ich durfte die Bäume schneiden und wie ich dieses Amt übertragen bekommen habe, bin ich so mit meinem Vater durch die Obstbaumgrundstücke gegangen und vor manchen Bäumen ist mein Vater etwas ratlos stehen geblieben und meinte, eigentlich müsste der raus. Doch ein alter Baum ist schnell rausgemacht, aber bis ein neu gepflanzter Baum die Größe des alten hat und den Schub, das dauert Jahrzehnte, das erlebe ich gar nicht. Darum entschloss ich mich, alte Bäume zu sanieren. Das ist ein Knochenjob. Da sitzt du in etlichen Metern Höhe oben im Baum und sägst, was überhaupt nicht erlaubt ist, mit einer Motorsäge, schenkeldicke Äste durch. Da bringst du sämtliche Proportionen an diesem Baum durcheinander. Das, was mich an Bäumen fasziniert, ist ja ihre Architektur. Wenn sie richtig gedient sind, wie sie dastehen. Aber das wird völlig über den Haufen geworfen. Dann binde ich junge Triebe gezielt in eine bestimmte Position. Ich sehe in ihnen einen so dicken Leitast, aber in dem Moment haben sie gerade mal die Stärke meines kleinen Fingers. Diese Bäume sehen dann aus wie ein gerupftes Huhn. Und dann hieß es, ein Jahr Pause. Im nächsten Januar war zu sehen, ob der Eingriff gefruchtet hat. Es war für mich schlimm, ein Jahr zu warten. Und du kannst wirklich nichts tun. Nächstes Mal, ja, hat sich vielleicht etwas getan. So ging es weiter. Aber in dem Maß, wie die neuen Äste sich wie vorgestellt entwickelten, konnten die alten zurückgenommen werden. Und schon nach 5 Jahren hatte sich eine grandiose Veränderung vollzogen. Und wenn der Baum in der Blüte stand oder in Blättern, hast du ihn nicht mehr wiedererkannt. Das ist das Potenzial, das in alten Bäumen steckt, denen viele nichts zutrauen. Das ist das Potenzial, das in alten Bäumen steckt, denen viele nichts zutrauen. Und darin zeigt sich eine Grundordnung von Gottes Welt. Gott hat diese Gemeinde vor etwas mehr als 80 Jahren hier in München in seinen Garten eingepflanzt. Im Laufe der Jahre hat die Gemeinde manchen Schlag erlebt. Aber, liebe Freunde, wenn wir diese Gemeinde im Sinn Gottes lieben, in und an ihr arbeiten, sie düngen, um sie graben, dann hat sie eine große Zukunft. Gott lädt dich ein, an dieser Zukunft teilzuhaben. Lasst uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken für diese wunderbare Botschaft, dass du Geduld hast mit uns. Herr, gerade dort, wo wir unser Leben bilanzieren, in familiären, in geschäftlichen, auch in geistlicher Hinsicht, da erschrecken wir oft. Ich möchte dir danken, dass du Geduld hast, dass Geduld eine Grundordnung in deinem Reich ist. Herr, du kennst unsere Ungeduld, die uns oft bewegt. Schenk, dass wir von dir Geduld lernen. Schenk, dass wir anderen in Geduld begegnen, aber dass auch wir selber für uns und andere die Grenze der Geduld ernst nehmen. Herr, du hast uns in unserem Leben in die Freiheit gestellt, zu entscheiden, wie unser Leben verlaufen soll. Du zeigst uns den Weg zum Glück. Möchte ich bitten für alle, die spüren, ja, ich möchte diesen Weg gehen, gib ihnen den Mut und die Kraft dazu, das in ihrem Alltag umzusetzen. Amen.